So, wir sind beim Buch Hiob über die Hälfte drüber. Und wir sind angekommen beim dritten Redezyklus. Also, es war ja so, erstmal der sogenannte Prolog, wo das alles passiert mit Hiob. Kommen seine Freunde, sitzen bei ihm. Er fängt an zu klagen und die Freunde können das nicht aushalten und müssen dann anfangen, dagegen zu reden. Und dann geht es immer wieder in der Reihenfolge Eliphas, Bildad, Zophar, jeweils mit Antwort von Hiob. Das Ganze zweimal. Und jetzt kommt der dritte Redezyklus, der ist schon mal wesentlich kürzer. Jetzt kommt Eliphas wieder dran. Nochmal, Hiob hat ganz am Ende seiner Rede, seine Antwort an Zophar gesagt: Wie tröstet ihr mich mit Nichtigkeiten? Und von euren Antworten bleibt nichts als Trug. Warum sagt er das? Weil es Hiob eben wirklich so, ja, zum einen vorkommt und zum anderen tatsächlich so ist, das, was die Freunde sagen, das stimmt zwar in einer gewissen Weise, aber es hat keine Substanz, weil eben die Voreinstellung nicht stimmt. Da antwortete Eliphas von Teman und sprach: Kann denn ein Mann Gott etwas nützen? Nur sich selber nützt ein Kluger. Meinst du, der Allmächtige habe Vorteil davon, dass du gerecht bist? Was hilft's ihm, selbst wenn deine Wege ohne Tadel sind? Meinst du, er wird dich wegen deiner Gottesfurcht zurechtweisen und mit dir ins Gericht gehen? Also wegen deiner Gottesfurcht zurechtweisen und mit dir ins Gericht gehen? Ist deine Bosheit nicht zu groß und sind deine Missetaten nicht ohne Ende? Du hast deinem Bruder ein Pfand abgenommen, ohne Grund. Du hast den Nackten die Kleider entrissen. Okay, das lese ich gleich weiter. Also, erst einmal, Eliphas wirft Hiob hier wieder vor, eben du hast gesündigt. Und jetzt wird er richtig konkret. Also, das kommt jetzt gleich natürlich. Aber erst einmal, kann ein Mann Gott etwas nützen? Nur sich selber nützt ein Kluger. Also, dass er sagt, Gott hat nichts davon, dass du so klug bist. Er hat auch eigentlich nichts davon, dass du gottesfürchtig bist. Das ist nur etwas, was dir selber nützt. Das ist etwas, was du selber für dich brauchst und ansonsten ist das völlig sinnlos. Also sinnlos eben in dem Sinne, es bringt dir nichts vor Gott. In dieser Welt bringt es dir natürlich sehr viel, aber vor Gott, da brauchst du damit nicht ankommen. Und dann eben, meinst du, der Allmächtige habe Vorteil davon, dass du gerecht bist? Ja, eben. Also Gott nützt es in dem Sinne nichts. Ganz wichtig, er kann es natürlich bei mir nutzen, wenn ich gerecht bin. Also von dem her nützt es ihm was in dem Sinne, dass er sagen kann, jetzt kann ich dich viel besser gebrauchen. Aber es nützt ihm nichts in dem Sinne, dass er sagen müsste, jetzt bist du mir nützlich. Jetzt kann ich endlich was mit dir anfangen. Nein? Er kann auch ohne was damit mit mir anfangen, genau. Und dann meinst du, er wird dich wegen deiner Gottesfurcht zurechtweisen. Also wieder dieses Hiob, du musst gesündigt haben, sonst wäre dir das alles gar nicht passiert. Wenn du gesündigt hast, dann passiert dir das. Aber wenn du gerecht gewesen wärst, dann könnte Gott dir das noch gar nicht machen. Und dann sagt er eben, ist deine Bosheit nicht zu groß und sind deine Missetaten nicht ohne Ende? Und jetzt überspitzt er das wirklich. Jetzt sagt er nicht nur, du musst irgendwas getan haben, sondern jetzt zählt er ihm gleich alles Mögliche auf, was Hiob getan haben muss. Warum? Weil die Freunde sich eben wieder sagen, Hiob muss dieses Böse getan haben, sonst wäre es ein Problem. Nämlich das Problem, dass selbst wenn er, der gerechter war als wir, das hat, dann passiert es uns auch. So, jetzt geht's weiter. Was wirft ihr ihm jetzt alles vor? Du hast deinem Bruder ein Pfand abgenommen ohne Grund. Du hast den Nackten die Kleider entrissen. Du hast die Durstigen nicht getränkt mit Wasser und hast dem Hungrigen dein Brot versagt. Dem Mächtigen gehört das Land und sein Günstling darf darin wohnen. Also, das erste, ein Pfand abgenommen. Ein Pfand, das bedeutet, jemand hat sich was zu Schulden kommen lassen und kann noch nicht direkt zahlen und darum wird es ihm abgenommen. Und dass Hiob jetzt gesagt hätte, ich habe es dir so abgenommen, ohne dass du es gebraucht hättest. Also ganz berühmte Geschichte im Alten Testament ist, als Juda unterwegs ist und sieht eine Dame, die angezogen ist wie eine Bordsteinschwalbe und er sagt sich, ach wunderbar, ich habe Lust, tut das, was man mit ihr tut. Und hat aber nichts zum Bezahlen da und sie lässt sich seinen Stab geben und noch ein paar andere Sachen als Pfand. Und hinterher nutzt sie das, um ihm zu zeigen, guck mal hier, du hast mich darum betrogen, dass ich eigentlich deinen Sohn hätte heiraten sollen, um danach kommen zu zeugen. Und darum sind die Nachkommen jetzt von dir selbst gekommen. Also ein Pfand ist durchaus wichtig, gerade auch in der alten Zeit, um zu zeigen, das ist etwas, was dir wichtig ist und was du wiederhaben willst. Und darum wirst du dich auch daran halten, darum wirst du dich darum kümmern, dass du es holst und dass du mir wieder Geld gibst. Aber ohne Grund, das ist eben nicht rechtens. Den Nackten die Kleider entrissen. Es ist hier bei uns wirklich deutlich zu merken, gerade im Winter ist die Kleidung sehr wichtig. Und dort unten natürlich auch, dort im Süden. Also auch wenn, kommen wir später noch drauf, auch wenn sehr wahrscheinlich eben zu der Zeit eher kältere Temperaturen auch waren, aber die Kleidung war wichtig. Da musste sich der Arme drin kleiden. Da musste er sich nachts auch drin einschmiegen. Aber wurde ihm entrissen. So dass er nun nichts mehr hat und völlig schutzlos da ist. Du hast den, du hast den Durstigen nicht getränkt mit Wasser und dem Hungrigen dein Brot versagt. Das ist etwas, auch bei uns in der Kultur nicht mehr ganz so, aber dort natürlich noch viel mehr. Weil, wenn man durch die Wüste geht, und irgendwo ankommt und sagt, ich habe Durst, dann gebietet es das Gesetz der Wüste, dass man den Menschen versorgt. Und das gleiche auch mit dem Hunger und Brot. Dass man die Menschen versorgt mit dem Nötigsten, damit sie nicht umkommen. Zum einen tatsächlich auch, wenn man sagt, ich will ja auch selber, dass mir das passiert. Also, dass mir Gutes getan wird, wenn ich in der Situation bin. Und das andere aber tatsächlich, wenn man weiß, das liegt an Gott. Gott will das so, dass wir das machen. Gott will, dass wir so barmherzig sind. Und Bildad sagt zu Hiob, du hast nicht mal das gemacht. Du hast gesagt, da war jemand durstig und du hast ihm nichts gegeben. Jemand war hungrig und du hast ihm dein Brot nicht gegeben. Und warum? Weil du dir gewissermaßen gesagt hast, den nächsten Vers eben, dem Mächtigen gehört das Land und sein Günstling darf daran wohnen. Also Hiob, du hast gesündigt. Du hast gesagt, nein, ich bin gerecht, mir gehört das Land und die anderen sollen sich gefälligst fernhalten. Die Witwen hast du leer weggehen lassen und die Arme der Waisen zerbrochen. Also Witwen und Waisen durften betteln bzw. arbeiten. Die alten Witwen halt auch wirklich einfach betteln. Die jüngeren Witwen haben auch gearbeitet, wenn sie nicht wieder heiraten konnten eben. Witwen und Waisen, das sind eben diejenigen, die sich nicht selber versorgen konnten, weil sie nicht den Vater, den Ehemann zu Hause hatten, der für sie einstehen konnte. Wenn die Witwen leer weggehen lassen, also entweder haben sie nicht arbeiten dürfen oder sie haben auch beim Betteln nichts bekommen, wieder diejenigen, die ganz unten stehen, haben nichts bekommen und den Waisen hast du die Arme der Waisen zerbrochen. Also dass die Waisen nicht einmal arbeiten konnten. Und zwar weder bei Hiob noch bei jemandem anders. Dass Hiob sich gesagt hat, laut Eliphas, du hast den Weisen sogar die Möglichkeit genommen zu arbeiten. So schlimm musst du gewesen sein. Darum bist du von Schlingen umgeben und Entsetzen hat dich plötzlich erschreckt. Dein Licht ist Finsternis, sodass du nicht sehen kannst und die Wasserflut bedeckt dich. Eben nochmal Bildad sagt, du warst so schlimm, das hast du getan und darum ist das alles auf dich gekommen, weil du dich nicht um die Bedürftigen gekümmert hast. Nach außen warst du so toll und fromm und hast auch geopfert und alles, aber du hast dich nicht den anderen hingegeben. Dann redet er weiter in Vers 12, ist nicht Gott hoch wie der Himmel? Sieh die Sterne an, wie hoch sie sind. Du sprichst zwar, was weiß Gott? Sollte er durchs Gewölk hindurchrichten können? Die Wolken sind seine Hülle, dass er nicht sehen kann. Er wandelt am Rande des Himmels. Hältst du den Weg der Vorzeit ein, auf dem die Ungerechten gegangen sind, die fortgerafft wurden, ehe es Zeit war und das Wasser hat ihren Grund weggewaschen? Also, was wirft er hier vor? Gott ist oben im Himmel und den kümmert es nicht, was hier unten ist. Deswegen sagt er, so, du hast dir das gesagt und vor allem dieses, was weiß Gott, sollte er durchs Gewölk hindurchrichten können. Also Gott ist da ganz oben und durch die Wolken kann er gar nicht durchblicken. Die Wolken sind seine Hülle, dass er nicht sehen kann, er wandelt am Rande des Himmels. Gott ist so weit weg, er ist oben im Himmel und der bemerkt noch gar nicht, was hier ist. Der bemerkt nicht, was hier los ist. Und dann sich das eben selber vorzumachen, ja, ach, ich kann hier alles Mögliche gut tun, dass Hiob das auch gemacht hätte und gesagt hätte, ich kann das machen, warum? Weil Gott sich gar nicht darum kümmert. Der sieht das nicht. Und das ist witzig, das ist so eine Einstellung in ganz vielen Kreisen, also das denkt man sich immer, also dass Gott es gar nicht sehen würde. Schönes Beispiel hier aus dem Ländle ist in die Maultaschen, eben Herrgottspreiserle, dass man sich sagt, ja, Gott sieht da ja nicht rein. Er war ja durchaus dabei, als man es gemacht hat. Aber er sieht nicht rein. Also kann er nicht sehen, dass ich das hier gemacht habe. Oder anderes schönes Beispiel, das ist aus der Geschichte in Machu Picchu. Da in Machu Picchu, die Hauptstadt der Inkas, der König dort war im 15. Jahrhundert, stand draußen auf seinem Balkon, hat der Sonne zugeguckt, man hat ja die Sonne verehrt als Gott. Und hat sich dann gesagt, ja Moment mal, das ist ja blöd. Mein Gott, der zieht dort immer denselben Kreis. Der ist so gefangen da drin, der hat überhaupt nichts, der hat gar nichts da, Mann, wie sagt er? Der hat gar nicht die Freiheit, die ich auch habe. Und dann ist auch noch eine Wolke davor gekommen. Und er hat sich gesagt, mein Gott kann das nicht mal irgendwie verbergen, deswegen bin ich drauf gekommen mit den Wolken. Mein Gott ist jetzt hinter der Wolke verborgen und kann nicht durchdringen zu mir. Wie blöd ist das denn? Und dann hat er sich mal dran gemacht, hat die alten Berichte studiert und hat festgestellt, wir haben früher einen anderen Gott verehrt. Wir haben einen Gott verehrt, der Himmel und Erde gemacht hat, der auch die Sonne gemacht hat. Hat er seine Weisen geholt, hat gesagt, kommt, guck mal, wir verehren jetzt den Gott. Und wie es dann immer wieder so ist, die Mächtigen haben dann gesagt, ja, aber guck mal hier, das Volk, das versteht das alles nicht und so weiter. Dann hat er gesagt, gut, also wird der Adel jetzt den Gott verehren, der die Sonne gemacht hat, und das andere Volk darf weiter den Gott der Sonne verehren. Und dann, als die Conquistadores kamen, haben sie den Adel umgebracht, weil sie gesehen haben, was das Volk gemacht hat, und haben gesagt, ja, die verehren Götzen. Mist. Und noch ein nettes Beispiel aus dem Islam. Im Islam sagt man, Allah hat alles vorherbestimmt. Und er hat natürlich auch alle möglichen Dinge verboten. Bei manchen Strömungen sagen sie auch, er hat Rauchen verboten. Und dann rauchen sie halt trotzdem. Und zwar, wenn Licht aus ist, weil das sieht Allah ja nicht. Also wieder ganz bescheuert. Aber Eliphas sagt, Hiob, genau das hast du getan. Genau das hast du gemacht. Du hast dir das zu Schulden kommen lassen. Du hast gesagt, Gott hat es nicht gesehen. Und dann sagt er eben weiter, hältst du den Weg der Vorzeit ein, auf dem die Ungerechten gegangen sind, die fortgerafft wurden, ehe es Zeit war, und das Wasser hat sie weggewaschen. Er hat ihren Grund weggewaschen. Damit spielt Eliphas an übrigens auf die Sintflut. Also Vorzeit ist eben aus der großen Zeit vorher und sagt, die Zeit damals, da haben die Leute genau das gemacht. Das waren die Ungerechten, die wurden weggewaschen von den Wassern der Sintflut. Und warum? Die zu Gott sprachen, heb dich von uns. Was sollte der Mächtige ihnen antun können? Also, die gesagt haben, wir brauchen Gott nicht, halt dich fern von uns. Die Einstellung haben wir heute auch. Jesus sagt ja selber, die letzten Tage werden sein wie in den Tagen des Noah. Man sagt nur, halt dich fern von uns. Und dann muss man sehen, dass es da ihm doch anders geht. Hat er doch ihr Haus mit Gütern gefüllt, aber der gottlosen Rat ist ferne von mir. Also Gott gibt den Leuten tatsächlich auch Güter, aber ihr Rat ist fern von mir. Das ist auch etwas Interessantes, weil die Gottlosen, die werden mit Gütern gefüllt. Warum? Weil Gott sagt, ihr verlasst euch nicht auf mich, dann kriegt ihr jetzt all diese Güter, mit denen ihr so voll seid, dass ihr selber nicht mehr denken könnt. Sprüche 18, Vers 10 heißt es, der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte flieht dorthin und wird gerettet. Und direkt im Vers danach heißt es, des reichen Reichtum dünkt ihn wie eine starke Mauer. Dass der Reiche denkt, ich habe jetzt etwas viel Wichtigeres, für etwas viel Sichereres als den Namen des Herrn. Und für ihn dünkt es sich nur wie eine Mauer. Gott füllt ihn mit Gütern, Gott sagt, hab ruhig genug, aber dein Rat ist fern von mir. Das, was sich die Leute manchmal zurechtlegen, weil sie Gottes Rat nicht annehmen wollen, das klingt so klug in den Ohren der Welt. Aber es ist nicht klug, ganz im Gegenteil. Es bringt das Verderben am Ende. Das heißt es dann auch in Psalm 1, ganz am Ende, der gottlosen Weg vergeht. Eliphas sagt noch weiter, die Gerechten werden sehen und sich freuen und der Unschuldige wird sie verspotten. Ja, unser Widersacher ist vertilgt und was er hinterließ, das hat das Feuer verzehrt. Dass am Ende doch die Gerechten sagen können, der Gerechte, der muss weg. Der Gerechte geht, der Ungerechte muss gehen. Und selbst das, was er hatte, das ist noch verzehrt. Es bleibt von ihm nichts übrig. Gar nichts. Nochmal wieder. Eliphas sagt, Hiob, genau das hast du getan. Und jetzt passiert dir genau das. Du hast gedacht, es passiert mir nichts. Du hast gedacht, nee, ich komme damit klar. Und jetzt ist es dir doch passiert. Jetzt bist du da hineingekommen. Jetzt ist nichts mehr von dir übrig geblieben. Dein Leben ist zwar noch da, aber ansonsten Pech. So vertrage dich mit Gott und mache Frieden. Daraus wird dir viel Gutes kommen. Und es stimmt auch schon wieder. Das ist ein wahrer Satz, den Eliphas da sagt. Wenn du dich mit Gott verträgst und Frieden machst, dann geht es dir gut. Frieden hat ja noch mehr Bedeutung im Hebräischen als bei uns im Deutschen. Frieden bedeutet tatsächlich Wohlergehen, auch Wohlstand, Gesundheit. Also einfach, Frieden heißt, es wird dir gut gehen. Also du machst Shalom mit Gott und du hast Shalom daraus. Gott selber hat ja gesagt, ich mache Frieden mit euch. Wir haben Frieden mit Gott durch Jesus Christus, weil wir mit Gott im Clinch liegen. Also natürlich kann man bei Hiob zum einen sagen, nee, Hiob war doch nicht im Unfrieden mit Gott, also weil Hiob war ein gerechter Mann und so weiter. Und nachdem, wie man es damals halt sehen konnte, war er auch komplett gerecht. Wenn wir es vom Neuen Testament her sehen, müssen wir tatsächlich nochmal sagen, ja nee, selbst der Gerechte ist nicht gerecht in dem Sinne, weil er eben noch nicht das Blut Jesu hat. Aber heute dürfen wir sagen, wenn wir Frieden mit Gott haben, dann dürfen wir auch sagen, es geht uns gut. Nicht, dass wir dass uns das von allen Seiten immer nur entgegenkommt. Gerade Verfolgung ist uns zugesagt. Aber wir dürfen sehen, okay, ne, es wird gut gehen. Nimm doch Weisung an von seinem Munde und fasse seine Worte in dein Herz. Das ist dieser Kontrast in Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünde, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat seine Lust an dem Wort des Herrn, am Gesetz des Herrn und sind über seinem Gesetz nach Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt in den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er tut, das gerät wohl. Also Gottes Weisung annehmen, die manchmal so bescheuert klingt. Gottes Weisheit ist Torheit in unseren Augen. Aber wir dürfen sehen, das ist doch, was er hat für uns. Kommt übrigens auch in den Sprüchen, Sprüche Kapitel 4, Vers 20, dass wir unser Ohr neigen sollen zum Vater. Also eigentlich sagt Salomo zu seinem Sohn, aber wir können das durchaus sehen als Worte des himmlischen Vaters zu uns, dass wir unser Ohr zu ihm neigen und dann ist es sogar Gesundheit für uns. Es ist Medizin für uns, wenn wir seine Worte hören. Eliphas sagt weiter, bekehrst du dich zum Allmächtigen und demütigst du dich und tust das Unrecht weg aus deiner Hütte. Wirf in den Staub dein Gold und zu den Steinen der Bäche das Gold von Ophir, so wird der Allmächtige dein Gold sein und wie Silber, das dir zugehäuft wird. Da ist ein wunderbares Wortspiel mit dem Namen Eliphas. Eliphas bedeutet auf Deutsch, mein Gott ist feines Gold. Und jetzt sagt er hier, wenn du dein Gold wegwirfst, wenn du sagst, ich verlasse mich nicht mehr drauf, wie vorhin schon zitiert, Eben des reichen Reichtum dünkt ihn wie eine starke Mauer. Wenn du sagst, ich verlasse mich nicht mehr auf das, was mir nach außen hin Sicherheit gibt, dann wird Gott selber diese Sicherheit sein. Dann wird Gott selber dir das Gold sein. Gott wird dir das sein, was du selber gerne hättest. Oder wovon du dich nicht mehr anders abhängig machst. Und das ist wieder komplett richtig. Das ist wahr. Es ist wahr, dass Gott unsere letzte Sicherheit ist. Aber eben, Eliphas wirft Hiob einfach vor, du hast das nicht gemacht. Du hast dich nur auf dich selber verlassen. Und überhaupt, während Gott ganz klar gesagt hat, nein, Hiob macht das nicht. Die Bibel sagt uns ganz klar, Hiob hat sich nicht versündigt, wenigstens nicht bis zu dem Punkt, dass er sich mit seinen Lippen nicht versündigt hätte. Jetzt könnte man darüber streiten, dass er sich mit seiner Klage versündigt hat. Aber ansonsten, dann passt es so. Und dann sagt er weiter, dann wirst du deine Lust haben an dem Allmächtigen und dein Antlitz zu Gott erheben. Wenn du bitten wirst, wird er dich erhören und du wirst deine Gelübde erfüllen. Die beiden Verse zusammen kommen wunderbar wieder vor in Psalm 37, Vers 4. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Und seine Lust haben, das kann man auch übersetzen mit, lass dich einfach verwöhnen von Gott. Sei bei ihm, genieß Gott. Guck, dass du zum Beispiel siehst, ist er mal, wie gut ist er zu mir? Wie liebevoll ist er zu mir? Wie groß ist deine Güte? Alles Mögliche. Einfach Gott genießen. Zeit mit Gott genießen. Und dann heißt es eben, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Da haben wir übrigens auch ein Problem im evangelikalen Raum, gar nicht unbedingt, sondern allgemein im christlichen Raum heute. Dass wir sagen, du kannst doch nicht von Gott einfach bitten, was du willst. Und dann sagt Gott, doch, kannst du, sollst du sogar. Bitte von mir, ich will dir geben, ich will dir gerne das geben, was du haben möchtest. Und warum? Weil du eine Lust an mir hast. Es gibt auch andere Stellen, Gott tut, was die Gottesfürchtigen begehren. Er hört ihr Schreien und hilft ihnen. Oder, das war Psalm 145, oder Johannes 15, Vers 7. Oh, Entschuldigung, reden ist heute Abend nicht mehr so. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch widerfahren. Gott hat schon seine eigenen Methoden. Er hat seine eigene Sicherheit mit reingepackt. Nämlich, hab deine Lust, sei gottesfürchtig, hab deine Worte in mir und bleib in meinen Worten. Und dann ist diese Zusage, du wirst bitten und du wirst bekommen. Und das Krasse ist sogar jetzt, wenn wir diesen Vers 27 nochmal haben, es ist nicht einfach nur, wenn du bitten wirst, wird er dich erhören. Dieses Wort kann man auch übersetzen mit einfordern. Und da sind wir jetzt nochmal mehr so, wow. Es geht nicht. Du kannst nicht einfach von Gott fordern. Wer denkst du denn, dass du seist? Wir haben es sogar so weit gemacht, dass wir eine Bibelstelle in den neuen Übersetzungen abgeändert haben. In Jesaja 45, Vers 11 heißt es eigentlich wörtlich übersetzt, gemäß dem Werk meiner Hände, gebt mir Befehl. Befehlt mir das, was meine Hand tun soll, dass ich meine Hand ausstrecke. Und wir verstehen das nicht mehr und sagen, nee, das geht nicht, wir können das nicht und es passt ja auch irgendwie nicht in den Kontext mit rein und haben es jetzt abgeändert. So von wegen, wollt ihr mir etwa befehlen? Und Gott sagt, ja, komm, befiehl mir, sag mir was, fordere von mir. Und das Gute ist dabei, wenn Gott sagt, fordere von mir, dann weiß er schon, er gibt mir das Richtige ins Herz. Des Königs Herz ist wie Wasserbäche in den Händen des Herrn. Er lenkt es, wie er will. Und wir sind Könige und Priester durch Jesus Christus. Zum einen das als Könige. Wir haben die Sohnschaft und Kinder dürfen von ihren Eltern auch mal fordern. Vor allem, wenn sie wissen, das steht mir zu. Was die Eltern versprochen haben, das darf das Kind einfordern. Wir sind die Braut Christi. Wir dürfen von unserem himmlischen Bräutigam einfordern, dass er uns das gibt, was er versprochen hat. Und dürfen sogar noch mehr einfordern. Wir dürfen einfordern, dass er uns Gutes tut. Das tun wir nicht gerne, aber wir dürfen es. Genau, also das finde ich richtig interessant. Also wir dürfen das einfordern, wir dürfen das bestimmen und dann wird es auch passieren. Wann? Wenn wir eng mit Gott verbunden sind. Und anders als Hiob sind wir eigentlich sogar eng mit Gott verbunden. Wir sind noch enger verbunden als der König von Israel, der Gesalbte Gottes, auf den das Öl gekippt wurde als Bild für den Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist wohnt in uns, er ist auf uns gekommen. Das dürfen wir sehen, das dürfen wir erleben. Und darum gilt das für uns tatsächlich. Das ist nicht etwas, wo wir sagen müssen, oh, sondern ja, es gilt, nimm das an. Was du dir vornimmst, lässt dir gelingen und das Licht auf deinen Wegen scheinen. Das ist nochmal was aus Psalm 1, was er tut, das gerät wohl. Das ist übrigens keine Garantie, dass es immer sofort auf den ersten Versuch gelingt. Das denken wir dann manchmal, ja, super, jetzt. Nee, es braucht manchmal Kämpfe, es braucht manchmal die Zeit, dass wir sagen müssen, okay, jetzt noch weiter dagegen angehen, widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch, wir widerstehen ihm mit dem Wort Gottes. Dass wir aber sagen, nein, ich bleibe bei dem Wort Gottes und es wird gelingen. Denn er erniedrigt die Hochmütigen. Wer aber seine Augen niedersteckt, dem hilft er. Hier in der Bibel ist sogar angegeben, 1. Petrus 5, Vers 5, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das stimmt komplett. Und der Demütige ist nicht einfach nur derjenige, wie wir das gerne hier im Pietismus haben, der dann sagt, oh, ich bin so schlecht, ich bin so ein schlechter Mensch. Ist nicht nur bei uns im Pietismus, aber genau, also es gibt auch anders, dass die Leute immer nur ankommen mit, Herr, vergib mir, ich bin schlecht. Demut ist zum einen das, dass ich, wenn ich vorher gesagt habe, ach, ich bin so toll, ich bin so gut und so weiter, ich brauche Gott nicht, dann zu sagen, nee, Gott hat recht. Dann aber auf der anderen Seite, nicht, wenn Gott mir dann sagt, du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus, dass ich dann sage, ja, das stimmt, weil du es sagst. Und dann auch nicht wieder sagen, nein, ich bin viel zu schlecht und du kannst mich nicht mit mir anfangen. Hochmut ist, auf sich selber fixiert sein. Hochmut ist, sich selber höher zu sehen als Gottes Wort. Und dann aber doch in der Demut zu sagen, okay, Gottes Wort gilt. Auch wenn ich das jetzt nicht komplett kapiere, auch wenn es mir ein Dorn im Auge ist, entweder weil ich mich demütigen muss, dass ich sage, ich gehe vor Gott auf die Knie, oder dass ich sage, ich kann vor Gott gerade stehen in Jesus. Das ist auch Demut. Auch wer nicht unschuldig ist, wird errettet werden. Denn er errettet um der Reinheit deiner Hände willen. Das ist jetzt nochmal ganz krass. Wie? Gott rettet den Ungerechten, den nicht Unschuldigen, also den Schuldigen, wegen der Reinheit der Hände Hiobs? Ja, in dem Punkt können wir sagen, die Hände falten oder halt damals Hände hochheben zum Gebet. Weil wenn Hiob dann diese reinen Hände hat, dann kann er sogar sagen, jetzt wird der Unschuldige meinetwegen gerettet. Jetzt kann er meinetwegen gerettet werden. Und noch krasser ist das bei Jesus, der ja wirklich gerecht war. Der nicht einfach nur, also nicht gerecht in dem, also wie die alttestamentlich Gerechten, sondern 100% gerecht. Er hat das Gesetz Gottes komplett gehalten. Und er hat seine Arme ausgestreckt am Kreuz auf Golgatha und durch das, was seine Hände getan haben, durch die sind wir gerettet. Durch die sind wir rein geworden. Weil Jesus seine reinen Hände ausgestreckt hat am Kreuz. Dadurch sind wir gerettet. So, jetzt muss ich mich sputen, dass ich Hiobs Antwort die zwei Kapitel schnell durchkriege, aber jetzt mache ich es in größeren Portionen. Hiob antwortete und sprach, auch heute lehnt sich meine Klage auf, seine Hand drückt schwer, dass ich seufzen muss. Ach, dass ich wüsste, wie ich ihn finden und zu seinem Thron kommen könnte. So würde ich ihm das Recht darlegen und meinen Mund mit Beweisen füllen. und erfahren die Reden, die er mir antworten und vernehmen, was er mir sagen würde. Würde er mit großer Macht mit mir rechten? Nein, er selbst würde Acht haben auf mich. Dann würde ein Redlicher mit ihm rechten, und für immer würde ich entrinnen meinem Richter. Aber nun gehe ich vorwärts, so ist er nicht da. Gehe ich zurück, spüre ich ihn nicht. Ist er zur Linken, so schaue ich ihn nicht. Verbirgt er sich zur Rechten, so sehe ich ihn nicht. Hiob sagt nochmal ganz klar, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen, ich bin gerecht vor Gott. Also, das sagt er nicht in dem Sinne, dass er sagen würde, ich hab nichts, wofür ich opfern müsste. Also das nicht. Er hat nicht, dass er sagt, ich habe keine verborgene Sünde, beziehungsweise keine unabsichtlich begangene Sünde, für die ich nicht noch opfern müsste. Aber ich kann vor Gott bestehen, in dem Sinne, weil er mir ungerecht handelt hat. Also am Ende wird Hiob ja selber sagen, okay, nee, doch, mein Auge hat dich jetzt geschaut und so weiter, ich muss Buße tun in Sack und Asche, weil Gott ankommt und ihm so viele Fragen stellt und gewissermaßen sagt, wenn du mir eine davon beantworten kannst, dann können wir weiterreden. Und Hiob sagt dann, ja, aber also in diesem Punkt erstmal, ich würde vor Gott bestehen. Und ich muss Hiob in einer gewissen Weise Recht geben, weil Hiob eben tatsächlich sagt, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Und die Bibel sagt auch hier über Hiob, er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Er aber kennt meinen Weg gut. Er prüfe mich, so will ich erfunden werden wie das Gold. Hiob möchte geprüft werden wie Gold. Und Gold prüft man in einem Schmelztiegel, wird ins Feuer gehalten und der Goldschmied muss die ganze Zeit seine Augen darauf halten, sonst wird das Gold verdorben. Wenn er es nicht lang genug drin hält oder wenn es zu lang drin hält. Und während der Zeit kommen all die Unreinheiten nach oben, weil Gold schwerer ist als die Unreinheiten. Und diese Unreinheiten, das merke ich daran, wenn ich in einem Gericht bin sozusagen, dass Gott über mich ergehen lässt. Nein, also wenn Gott mich prüft, dass ich auf einmal Gedanken habe oder mir sogar Worte hochkommen, bei denen ich denke, so bin ich doch eigentlich nicht. Und dass ich dann sagen muss, ne, ich bin doch so. Aber ich darf das dann alles ans Kreuz bringen. Ich darf es ans Kreuz Jesu bringen und darf sagen, ich bin jetzt doch gerecht vor dir. Ich bin gerecht durch deine Gerechtigkeit. Und dann habe ich ein Anrecht darauf, dass ich tatsächlich das alles bei Gott haben darf. Übrigens, das Gold ist dann am Ende geprüft, wenn der Goldschmied sein Gesicht darin spiegeln sieht. Wenn Gott mich durch die Prüfung hat durchgehen lassen und sagt, jetzt kann ich Jesus sehen in diesem Menschen, dann bin ich fertig. Dann ist das Gericht vorbei. Und es liegt zum Teil noch etwas an mir, dass ich tatsächlich sage, okay, ich bringe die Sachen alle jetzt schon vorher ans Kreuz und so weiter. Also es gibt eben Gerichte, die dann an mir selber liegen. Und dass ich sage, ich nehme so viel von Gottes Wort in mir auf, wende das auf mich an, dass ich wirklich sofort, wenn die Prüfung kommt, mit Gottes Wort hantieren kann. Damit ich schneller siegreich bin. Der Teufel wird trotzdem alles Mögliche tun, damit mir das dann doch zum Fallstrick wird. So, wo war ich? Da, Vers 11. Denn ich hielt meinen Fuß auf seiner Bahn und bewahrte seinen Weg und wich nicht ab. Das kommt später nochmal, wo er von seiner Reinheit redet. Und übertrat nicht das Gebot seiner Lippen und bewahrte das Reden seines Mundes bei mir. Das ist immer interessant. Anscheinend hat Gott damals schon mehr geredet, was die Leute gewusst haben. Aber das haben wir nicht mehr aufgeschrieben. Das Einzige, was wir zu Hiobs Zeit an aufgeschriebenen Dingen hatten, das sind die Geschichten aus 1. Mose 1 bis 11. Aber er hat irgendwie doch mehr dazu gesagt, anscheinend. Dass die Leute nämlich wussten, okay, das hat Gott dazu gesagt. Doch er ist der eine, wer will es ihm wehren? Und er macht, wie er es will. Ja, das ist etwas, wo man oft bei Gott denken kann, ja, Gott tut einfach nur, was ihm gefällt. Der ist ganz willkürlich, ist er aber nicht. Also, in dem einen Sinne macht er es schon, wie er es will. Aber er hat seinen Willen in seinem Wort geoffenbart. Gott ist aber nicht wie Allah, der sagt, eigentlich warst du gerecht, aber ich lasse dich nicht rein. Gewissermaßen ist Allah wie der Gott, den Hiob hier anklagt. Aber Gott sagt selber, ich kann nicht das partout tun, was ich will, sondern das, was ich in meinem Wort gesagt habe. Natürlich entspricht sein Wort seinem Willen. Also von dem her hat Hiob wieder recht, Gott macht, was er will, aber eben anders. Gott sagt, ich kann nur das tun, was mein Wort sagt. Was anderes kann ich nicht tun. Hiob sagt weiter, ja, er wird es vollenden, was er mir bestimmt hat und hat noch mehr der Art im Sinn. Das stimmt tatsächlich auch, aber Hiob denkt, Gott vollendet es in die andere Richtung, dass Hiob jetzt bald ins Grab geht. Aber Gott vollendet es, dass Hiob wieder zu Gnaden kommt, zu Ehren kommt. Darum erschrecke ich vor seinem Angesicht und wenn ich darüber nachdenke, so fürchte ich mich vor ihm. Gott ist, sei mein Herz mutlos gemacht und der Allmächtige, der mich erschreckt hat. Denn nicht der Finsternis wegen muss ich schweigen und nicht, weil dunkel mein Angesicht deckt. Warum sind vor dem Allmächtigen nicht Zeiten vorbehalten und warum sehen die ihn kennen seine Tage nicht? Jetzt kommt Hiob an mit etwas, was in den Psalmen auch immer wieder vorkommt. Warum geht es dem Gottlosen eigentlich so gut? Warum kann der Gottlose leben, wie es ihm gefällt, und der Gerechte kann nicht leben? Der Gerechte muss irgendwie, ja, der muss sehen, wo er bleibt. Und jetzt zählt Hiob das auf. Die Gottlosen verrücken die Grenzen, rauben die Herden und weiden sie. Sie treiben die Esel der Weisen weg und nehmen das Rind der Witwe zum Pfand. Sie stoßen die Armen vom Wege und die Elenden müssen sich verkriechen. Also die Gottlosen, die tun das, die verrücken die Grenzen. Also das, was Gott eingesetzt hat, die Grenzen, die Landesgrenzen. Gott hat gesagt, Eigentum ist wichtig, jeder braucht Eigentum, weil dann kümmert er sich auch besser drum. Und wenn dann halt irgendwelche anderen sagen, nee, wir müssen das Eigentum neu verteilen und nennen das dann soziale Gerechtigkeit, dann ist das wieder Unrecht. Weil das Land, was den anderen vorher gehört hat, das wird ihnen weggenommen. Gott hat übrigens bei Israel dann die Vorsichtsmaßnahme eingefügt, oder Vorsichtsmaßnahme nicht, aber das Gesetz eingefügt, dass alles Land wieder zurück zur Familie kommt. Spätestens im 50. Jahr. Dass halt nicht irgendjemand alles Land plötzlich für sich aufkaufen kann, sondern dass er das wieder zurückgeben muss. Und dann eben, sie treiben den Esel der Weisen weg, also wieder das, alles, was die Leute brauchen, das nimmt der Gottlose den weg. Der nimmt den Leuten auch noch das weg, was sie brauchen, damit sie noch wirklich ordentlich dran sind. Und nimmt ihnen das bisschen, was sie haben, damit er sich an ihnen bereichern kann. Sie sind wie Wildesel in der Wüste. In der Wüste gehen sie an ihr Werk und suchen Nahrung in der Einöde als Speise für ihre Kinder. Also die Armen, jetzt was mit denen alles passiert. Sie ernten des Nachts auf dem Acker und halten Nachlese im Weinberg des Gottlosen. Sie liegen in der Nacht nackt ohne Gewand und haben keine Decke im Frost. Sie triefen vom Regen in den Bergen. Sie müssen sich in die Felsen ducken, weil sie sonst keine Zuflucht haben. Jetzt wird hier alles erzählt, was mit den Armen passiert. Mit den Armen, die doch eigentlich gerecht sind. Hiob stört das tatsächlich. Es ist nicht so, wie Eliphas es ihm vorwirft, dass Hiob sich selber bereichert, sondern Hiob sagt selber, ich stimme euch zu, es geht den Gottlosen irgendwie ganz gut. Aber ich bin doch gerecht, mir sollte es nicht anders gehen. Aber jetzt geht es mir auf einmal so wie den Armen, die ungerecht behandelt werden. Man reißt das Waisenkind von der Mutterbrust und nimmt den Säugling der Armen zum Pfande. Nackt gehen sie einher ohne Kleider und hungrig tragen sie Gaben. Gleich in den Gärten pressen sie Öl und treten die Kälte und leiden doch Durst. Also, selbst beim Arbeiten dürfen die sich nicht daran bedienen, was sie gerade machen. Also, dass sie nicht mal einen Schluck trinken dürften von dem, wo sie gerade rumtrampeln. Und das sagt Gott selber auch im Gesetz, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Lass den Ochsen ruhig fressen von dem Getreide, das er da hat. Du kriegst genug, wenn du dem Armen etwas abgibst. Wenn du dem Armen davon, dass er einfach bloß von der Hand in den Mund lebt, dass du ihm davon abgibst, dann kriegst du auch genug. Fern der Stadt seufzen Sterbende und die Seele der Säuglinge schreit. Doch Gott achtet nicht darauf. Genauso wirkt es in der Welt. Gott scheint sich nicht zu kümmern um das, was in dieser Welt passiert. Aber er kümmert sich doch. Und das sehen wir daran, dass Gott in diese Welt gekommen ist. Dass wir Gott nicht egal sind. Dass Jesus gekommen ist. der nächste Wochenspruch ist eben der, der Menschensohn ist gekommen, dass nicht, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele oder zu einer Lösung für viele, kann man beides übersetzen. Es ist Gott nicht egal, wie es uns geht, sonst wäre Jesus ja nicht in diese Welt gekommen. Aber es wirkt eben oft so. Und gerade in der Zeit zwischen dem, ich habe mich doch auf Gottes Wort verlassen und dem, Gottes Wort ist wahr, ist dieses Tal dazwischen, wo es so aussieht, als wäre Gottes Wort überhaupt nicht wahr und als würde der Gottlose gewinnen. Hiob sagt noch weiter. Moment, wo bin ich jetzt gerade? Entschuldigung. Da, Vers 13. Sie sind Feinde des Lichts geworden, kennen Gottes Weg nicht und bleiben nicht auf seinen Pfaden. Wenn der Tag anbricht, steht der Mörder auf und erwürgt die Elenden und Armen und des Nachts schleicht der Dieb. Das Auge des Ehebrechers lauert auf das Dunkel und er denkt, mich sieht kein Auge und verdeckt sein Antlitz. Im Finstern bricht man in die Häuser ein, am Tage verbergen sie sich und scheuen alle das Licht. Ja, als Morgen gilt ihnen allen die Finsternis, denn sie sind bekannt mit den Schrecken der Finsternis. Das ist etwas, ja, jetzt wirklich wörtlich genommen, was Jesus dann auch im Geistlichen sagt, die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Oder Johannes sagt es über Jesus auf alle Fälle, die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Die Leute wollen mit Gott nichts zu tun haben, weil die Werke böse sind. Böse bedeutet einfach das, was mit Gott nichts zu tun hat, selbst wenn es nach außen hin gut aussieht. Er fährt leicht wie auf dem Wasser dahin, verflucht wird sein Acker im Lande und man wendet sich seinem Weinberg nicht zu. Also leicht fahren bedeutet nicht jetzt in dem Falle, er hat's gut, sondern er fährt ganz schnell dahin. Wenn man Boot aufs Wasser setzt, auf den Fluss, weg. So ist es aber mit dem. Eigentlich fährt er ganz schnell weg. Und Hiob weiß das. Es geht dem Gottlosen am Ende nicht gut. Und er sagt, warum geht's denn mir dann nicht so gut? Warum geht's denn mir dann so schlecht? Der Tod nimmt weg die der Sündigen, wie die Hitze und Dürre das Schneewasser verzehrt. Schnee kennt man eigentlich heute nicht mehr so in Südjordanien, aber Hiob hat es gekannt im Lande Uz, weil eben zu dem Zeitpunkt irgendwie doch noch nach der Sintflut das Klima anders war dort unten. Es war wesentlich kälter und dann hat sich das Klima erwärmt. Der Mutterschoß vergisst ihn, die Würmer laben sich an ihn denkt man nicht mehr, so zerbricht Frevel wie Holz. Er hat bedrückt die Unfruchtbare, die nicht gebar und die Witwe hat und hat der Witwe nichts Gutes getan. Also der gottlos war, der sich den Armen gegenüber nicht gut verhalten hat oder einfach der sich ungerecht verhalten hat, so muss man es noch am wichtigsten sagen, der bleibt am Ende nicht bestehen. Gott rafft die Gewalttätigen hin, durch seine Kraft steht er auf, so müssen sie am Leben verzweifeln. Er gibt ihnen, dass sie sicher sind und eine Stütze haben, doch seine Augen wachen über ihren Wegen. Nochmal dieses. Gott gibt den Leuten das Gold sozusagen, auf das sie sich verlassen können, wie eine mächtige Mauer. Aber er sagt das gewissermaßen als Gericht. Ich gebe euch das alles, damit ihr jetzt denkt, ihr seid gerecht. Ich gebe euch das, damit ihr denkt, ich sei sicher. Oder ihr seid sicher. Aber ich gucke trotzdem auf das, was ihr habt und wie ihr euch benehmt. Und wer sich nicht entsprechend benimmt, der muss dann auch entsprechend dafür gerade stehen. Sie sind hoch erhöht, aber nach einer kleinen Weile sind sie nicht mehr da. Sie sinken hin und werden hinweggerafft wie alle, wie die Spitzen der Ähren werden sie abgeschnitten. Ist nicht so? Wer will mich Lügen strafen und erweisen, dass meine Rede nichts sei? Also Hiob und seine Freunde sagen hier eigentlich genau das Gleiche. Sie sagen, ja, dem Gottlosen wird es am Ende nicht gut gehen. Aber die Freunde sagen eben, Hiob, dir geht's nicht gut, weil du ungerecht bist. Und Hiob sagt, nein, mir geht's so, wie es dem Gottlosen eigentlich gehen sollte. Aber ich bin nicht gottlos. Am Ende wird Hiob ja recht behalten. Auch wenn er selber vor Gott nochmal sagen muss, Und wir dürfen tatsächlich auch sagen, es wird in dieser Welt noch Gerechtigkeit kommen. Auch wenn wir manches nicht sehen, auch wenn wir bei manchen Dingen sagen müssen, es sieht so aus, als wäre der Gottlose bis zum Ende komplett behütet gewesen. Aber das liegt nur daran, dass Gott gesagt hat, okay, soll der seinen Weg gehen. Er hat nicht die wahren Reichtümer. Und am Ende, wenn diese Welt vorbei ist, spätestens dann, werden wir sehen, Gott hat sein Wort gehalten. Wir werden es auch in dieser Zeit noch sehen können. Wir werden in dieser Zeit sehen können, Gott ist gerecht und er gibt den Demütigen Gnade. Da, wo wir uns demütigen für ihn, da, wo wir uns auf seine Barmherzigkeit berufen, da dürfen wir sogar einfordern und sagen, erbarm dich über uns. Wir dürfen uns auf seine Gerechtigkeit berufen und sagen, hier, du musst dich erbarmen, du musst unsere Stadt retten, du musst unsere Gemeinde retten, der so elend geht. Nicht, weil wir unbedingt so toll wären, sondern weil du gerecht und erbarmend bist. Das dürfen wir sehen. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass wir bei dir einfordern dürfen. Danke, dass wir sehen dürfen, dass der Gerechte nicht am Ende bestehen bleibt. Danke, dass du da bist und dass wir auf deine Gerechtigkeit bauen dürfen, weil du es am Ende alles zum guten Ziel bringst. Amen.